absolute Power. Inszeniert, produziert und selbst gespielt, nämlich die Hauptrolle von Clint Eastwood. Spielfilm aus dem Jahr 1997. Daraus die Musik zu den Endcredits.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute gibt es das Ende der Geschichte Die vertauschten Köpfe, eine indische Legende von Thomas Mann. Eine Dreiecksgeschichte. Nach der Entscheidung des Weisen Kamadamana und dem Abgang von Nanda erleben die Gatten Sita und Sridharman ein geradezu überirdisches Sinnenglück miteinander, aber das ist nun nicht von Dauer. Zitat: Sridharman, der Brahmanenenkel, fuhr auch mit dem Nanda-Leib fort zu sein, was er gewesen und zu leben, wie er gelebt hatte. Vielleicht haben Sie es gestern gehört. Heißt also, der Nanda-Leib verliert seine athletischen Qualitäten und verwandelt sich unter dem Einfluss des Sridharman-Hauptes und seiner Gesetze nach und nach ins Gattenmäßige. Sita bringt ihren Sohn zur Welt und nennt ihn Samati. Und in ihr wachsen Mitleid miteinander und ja, auch ein bisschen Sehnsucht nach ihm. Er ist ein Waldeinsiedler geworden. Sie möchte ihm ihren Sohn zeigen, der bald 4 Jahre alt wird. Ohne Sridharman Bescheid zu sagen, bricht sie also auf mit dem Kind. Hier ist Gerd Westphal.
So erwanderte sie den Dankaka-Wald, denn sie vermutete, dass der Freund sich dort eine Menschenlehre gesucht habe. Aber an Ort und Stelle erfuhr sie von den Heiligen, die sie befragte, dass er nicht da sei. Viele konnten oder wollten ihr eben nur dieses sagen, aber einige Einsiedlerfrauen, die den kleinen Samadhi herzten und fütterten, lehrten sie guten Herzens ein weiteres, nämlich wo er denn sei. Denn die Welt der Zurückgezogenen ist eine Welt wie eine andere, in der man Bescheid weiß, wenn man dazugehört, und in der es viel Klatsch, Bemängelung, Eifersucht, Neugier und Überbietungsbegierde gibt. Und ein Klausner weiß sehr wohl, wo ein anderer haust und wie er's treibt. Darum konnten jene guten Weiber der Sita verraten, dass der Einsiedel Nanda seine Stätte nahe dem Flusse Gomati oder dem Kuhfluss 7 Tagereisen von hier gegen Süden und Westen aufgeschlagen habe. Und es sei eine herzerfreuende Stätte mit vielerlei Bäumen, Blumen und Schlingpflanzen, voll von Vogelruf und Tieren in Rudeln. Und das Ufer des Flusses trage Wurzeln, Knollen und Früchte. Alles in allem habe Nanda den Ort seiner Zurückgezogenheit wohl etwas zu herzerfreuend gewählt, als dass die strengeren Heiligen seine Askese ganz ernst zu nehmen vermöchten. Zumal da er außer Baden und Schweigen keine nennenswerten Observanzen befolge, sich schlecht und recht von den Früchten des Waldes, dem wilden Reis der Regenzeit und gelegentlich sogar von gebratenen Vögeln nähre und eben nur das betrachtsame Leben eines Betrübten und Enttäuschten führe. Was den Weg zu ihm betreffe, so sei er ohne besondere Beschwerden und Anstände, ausgenommen den Engpass der Räuber, die Tigerschlucht und das Schlangental, wo man allerdings Acht geben und sein Herz in beide Hände nehmen müsse. So unterwiesen schied Sita von den hilfreichen Weibern des Dankaka-Waldes und setzte voll neu belebter Hoffnung nach gewohnter Art ihre Reise fort. Glücklich bestand sie von Tag zu Tag, und vielleicht waren es Kama, der Gott der Liebe, im Bunde mit Sri Lakshmi, der Herrin des Glücks, die ihre Schritte behüteten. Unangefochten legte sie den Engpass der Räuber zurück, die Tigerschlucht lehrten freundliche Hirten sie zu umgehen, und im Tal der Vipern, das unvermeidlich war, trug sie den kleinen Samadhi Andaka die ganze Zeit auf dem Arm. Aber als sie zum Kuhfluss kam, führte sie ihn wieder an der Hand, mit ihrer anderen den Wanderstab aufsetzend. Es war ein tauschimmernder Morgen, an dem sie dort anlangte. Eine Weile schritt sie am blumigen Ufer hin und wandte sich dann ihrer Belehrung gemäß landeinwärts über die Flur gegen einen Waldstrich, hinter dem eben die Sonne emporstieg und der von den Blüten der roten Ashoka und des Kimshuka-Baumes wie Feuer leuchtete. Ihre Augen waren geblendet vom Morgenglanz. Als sie sie aber mit ihrer Hand beschattete, unterschied sie am Waldesrand eine Hütte mit Stroh und Rinde gedeckt und dahinter einen Jüngling im Bastkleide und mit Gräsern gegürtet, der mit der Axt etwas am Gezimmer besserte. Und als sie sich noch mehr näherte, gewahrte sie, dass seine Arme wacker waren wie die, die sie zur Sonne geschaukelt, dass aber dabei seine Nase auf eine nicht ziegenmäßig zu nennende, sondern sehr edle Art gegen die nur mäßig gewölbten Lippen abfiel. »Nanda«, rief sie, und das Herz war ihr hochrot vor Freude. Denn er erschien ihr wie Krishna, der vom Safte kraftvoller Zärtlichkeit überströmt. »Nanda, schau her, es ist Sita, die zu dir kommt.« Da ließ er sein Beil fallen und lief ihr entgegen und hatte die Locke Glückskalb auf seiner Brust. Mit 100 Willkommens- und Liebesnamen nannte er sie, denn er hatte sich sehr nach ihrer Ganzheit gesehnt, mit Leib und Seele. »Kommst du endlich«, rief er, »du Mondmilde, du Rebhuhnäugige, du ringsum feingliedrige, schönfarbene, du Sita, mein Weib, mit den herrlichen Hüften. In wie vielen Nächten hat mir geträumt, dass du so zu dem ausgestoßenen Einsamen übers Gebreite kämest, und nun bist du's wirklich und hast den Räubersteg, den Tigerdschungel und das Schlangental bestanden, die ich geflissentlich zwischen uns legte, aus Zornmut über den Schicksalsspruch. Ach, du bist eine großartige Frau. Und wer ist denn das, den du mit dir führst?«
»Es ist das Früchtchen«, sagte sie, »das du mir schenktest in erster heiliger Ehenacht, als du noch nicht Nanda warst.«
»Das wird nicht besonders gewesen sein«, sagte er. »Wie heißt er denn?«
»Er heißt Samadhi«, antwortete sie, »aber mehr und mehr nimmt er den Namen Andaka an.«
»Warum das?«, fragte er.
»Glaube nicht, dass er blind ist«, erwiderte sie. »Er ist es so wenig, wie man ihn bleich nennen kann, trotz seiner weißen Haut, aber sehr kurz von Gesicht ist er allerdings, so dass er keine 3 Schritt weit sehen kann.«
»Das hat seine Vorteile«, sagte Nanda. Und sie setzten den Knaben ein Stückchen weit weg von der Hütte ins frische Gras und gaben ihm Blumen und Nüsse zum Spielen. So war er beschäftigt, und was sie selber spielten, umfächelt vom Duft der Mangoblüten, der im Frühling die Liebeslust mehrt, und zum Getriller des Kukils in den bestrahlten Wipfeln, lag außerhalb seines Gesichtskreises. Ferner erzählt die Geschichte, dass das Eheglück dieser Liebenden nur einen Tag und eine Nacht dauerte. Denn noch hatte die Sonne sich nicht abermals über den rotblühenden Waldstrich erhoben, an dem Nandas Hütte lehnte, als Sridaman dort anlangte, dem es bei der Rückkehr in sein verwaistes Haus sogleich klar gewesen war, wohin seine Frau sich gewandt. Die Hausgenossen zu Wohlfahrt der Kühe, die ihm mit Zagen das Verschwinden Sitas meldeten, hatten wohl erwartet, dass sein Zorn aufflammen werde wie ein Feuer, in das man Butter gießt. Das aber geschah nicht, sondern er hatte nur langsam genickt, wie ein Mann, der alles vorher gewusst. Und nicht nachgesetzt war er seinem Weibe in Wut und Rachbegier, sondern hatte sich zwar ohne Rast, aber auch ohne Hast nach Nandas Einsiedelei auf den Weg gemacht. Denn wo diese gelegen war, hatte er längst gewusst und es nur vor Sita verborgen gehalten, um das Verhängnis nicht zu beschleunigen. Sachte kam er und gesenkten Hauptes, geritten auf seinem Reisetier, einem Jackochsen, stieg ab unter Morgenstern vor der Hütte und störte nicht einmal die Umarmung des Paares drinnen, sondern saß und wartete, dass der Tag sie löse. Denn seine Eifersucht war nicht von alltäglicher Art, wie sie gemeinhin schnaubend erlitten wird unter gesonderten Wesen, sondern sie war durch das Bewusstsein geläutert, dass es sein eigener, ehemaliger Leib war, mit dem Sita die Ehe wieder aufgenommen hatte, was man eben sowohl einen Akt der Treue wie einen solchen des Verrates nennen konnte. Und die Wesenserkenntnis lehrte ihn, dass es im Grunde ganz gleichgültig war, mit wem Sita schlief, mit dem Freunde
oder mit ihm. Da sie es, mochte auch der eine weiter nichts davon haben, immer mit ihnen beiden tat. Daher die Unüberstürztheit, mit der er die Reise zurückgelegt, und die Ruhe und Geduld, mit denen er vor der Hütte sitzend den Aufgang des Tages erwartete. Dass er bei all dem nicht gewillt war, den Dingen ihren Lauf zu lassen, lehrt die Fortsetzung der Geschichte, der zufolge Sita und Nanda, als sie beim ersten Sonnenstrahl, während der kleine Andaka noch schlief, aus der Hütte traten, Handtücher um die Hälse gehängt, da sie beabsichtigten, im nahen Flusse zu baden, und den Freund und Gatten gewahrten, der mit dem Rücken zu ihnen saß und sich bei ihrem Herauskommen nicht umwandte, sie vor ihn traten, ihn in Demut begrüßten und in der Folge ihren Willen ganz mit dem Seinen vereinigten, indem sie als notwendig anerkannten, was er unterwegs über sie alle drei zur Lösung ihrer Wirrnis beschlossen. Shridaman, du, mein Herr und verehrtes Gattenhaupt, sagte Sita, indem sie sich tief vor ihm verneigte, sei gegrüßt. Und glaube nicht, dass dein Eintreffen uns entsetzlich und unwillkommen ist, denn wo zwei von uns sind, wird immer der dritte fehlen. Und so vergib mir, dass ich's nicht aushielt mit dir und es mich in übermäßigem Mitleid zum einsamen Freundeshaupt zog. Und zum Gattenleib, antwortete Shridaman, ich vergebe dir. Und auch dir vergebe ich, Nanda, wie du deinerseits mir vergeben magst, dass ich auf den Spruch des Heiligen pochte und Sita für mich nahm, indem ich nur meinen Ich und mein Gefühlen Rechnung trug, mich um die deinigen aber nicht kümmerte. Zwar hättest du es ebenso gemacht, wenn der Endspruch des Heiligen nach deinem Sinne gelautet hätte, denn in dem Wahn und der Sonderung dieses Lebens ist es das Los der Wesen, einander im Lichte zu stehen. Und vergebens sehnen die Besseren sich nach einem Dasein, in dem nicht das Lachen des einen, des anderen Weinen wäre. Allzu sehr habe ich auf meinem Kopfe beharrt, der sich deines Leibes erfreute, denn mit diesen nun etwas gemagerten Armen hattest du Sita zur Sonne geschaukelt. Und in unserer neuen Sonderung schmeichelte ich mir, ich hätte ihr alles zu bieten, wonach sie verlangte. Aber die Liebe geht aufs Ganze. Darum musste ich's erleben, dass unsere Sita auf deinem Kopfe beharrte und mir aus dem Hause ging. Wenn ich nun glauben könnte, sie werde in dir, mein Freund, ihr dauerndes Glück und Genüge finden, so würde ich meiner Wege ziehen und das Haus meines Vaters zu meiner Wildnis machen. Aber ich glaube es nicht, sondern wie sie sich vom Gattenhaupt überm Freundesleib nach dem Freundeshaupt sehnte überm Gattenleib, so wird ganz bestimmt ein mitleidiges Sehnen sie ergreifen nach dem Gattenhaupt überm Freundesleib, und ihr wird keine Ruhe und kein Genüge beschieden sein, denn der ferne Gatte wird immer zum Freunde werden, den sie liebt. Ihm wird sie unser Söhnchen Andaka bringen, weil sie in ihm dessen Vater erblickt. Mit uns beiden aber kann sie nicht leben, da viel Männerei unter höheren Wesen nicht in Betracht kommt. Habe ich recht, Sita, mit dem, was ich sage? Wie dein Wort es ausspricht, so ist es leider, mein Herr und Freund, antwortete Sita. Mein Bedauern aber, dass ich in das Wörtchen leider fasse, bezieht sich nur auf einen Teil deiner Rede, nicht etwa darauf, dass der Greuel der Vielmännerei für eine Frau wie mich nicht in Betracht kommt. Dafür habe ich kein Leider, sondern bin stolz darauf. Denn von Seiten meines Vaters Sumantra fließt noch einiges Kriegerblut in meinen Adern. Und gegen etwas so Tiefstehendes wie die Vielmännerei empört sich alles in mir. In aller Schwäche und Wirrnis des Fleisches hat man doch seinen Stolz und seine Ehre als höheres Wesen. Ich habe es nicht anders erwartet, sagte Shridaman. Und du magst versichert sein, dass ich diese von deiner Weibesschwäche unabhängige Gesinnung von Anfang an in meine Überlegungen einbezogen habe. Da du nämlich nicht mit uns beiden leben kannst, so bin ich gewiss, dass dieser Jüngling hier, Nanda, mein Freund, mit dem ich das Haupt tauschte, oder den Körper, wenn man will, dass er mit mir darin übereinstimmt, dass auch wir nicht leben können, sondern dass uns nichts übrig bleibt, als unsere vertauschte Sonderung abzulegen und unser Wesen wieder mit dem Allwesen zu vereinigen. Denn wo das Einzelwesen in solche Wirrnis geraten wie in unserem Fall, da ist es am besten, es schmelze in der Flamme des Lebens wie eine Spende Butter im Opferfeuer. Mit vollem Recht, sagte Nanda, Shridaman, mein Bruder, rechnest du auf meine Zustimmung bei deinen Worten. Sie ist unumwunden. Ich wüsste auch wirklich nicht, was wir noch im Fleische zu suchen hätten, da wir beide unsere Wünsche gebüßt und bei Sita geruht haben. Mein Leib durfte sich ihrer erfreuen im Bewusstsein deines Hauptes und der deine im Bewusstsein des meinen, wie sie sich meiner erfreute in deines Hauptes Zeichen und deiner im Zeichen des meinen. Unsere Ehre aber mag als gerettet gelten, denn ich habe nur dein Haupt mit deinem Leibe betrogen, was gewissermaßen dadurch wettgemacht wird, dass Sita, die Schönhüftige, meinen Leib mit meinem Haupte betrug. Davor aber, dass ich, der ich dir doch einst die Betelrolle verehrte zum Zeichen der Treue, dich mit ihr betrogen hätte als Nanda nach Haupt und Gliedern, davor hat glücklicherweise Brahma uns bewahrt. Trotzdem kann es so mit Ehren nicht weitergehen. Denn für viel Männerei und Weibergemeinschaft sind wir denn doch zu hochstehende Leute. Sita gewiss und ebenso gewiss du, selbst noch mit meinem Leibe. Aber auch ich, besonders mit deinem. Darum stimme ich dir unumwunden zu in allem, was du von Einschmelzung sagst. Und erbiete mich, uns mit diesen in der Wildnis erstarkten Armen die Scheiterhütte zu rüsten. Du weißt, dass ich mich schon früher dazu erboten habe. Du weißt auch, dass ich stets entschlossen war, dich nicht zu überleben und dir ohne Zögern in den Tod gefolgt bin, als du dich der Göttin zum Opfer gebracht hattest. Betrogen aber habe ich dich erst, als mein Gattenleib mir ein gewisses Recht darauf gab und Sita mir den kleinen Samadhi brachte, als dessen leiblichen Vater ich mich zu betrachten habe, indem ich dir gern und mit Respekt die Vaterschaft dem Haupte nach zugestehe. »Wo ist Andaka?« fragte Shridaman. »Er liegt in der Hütte«, antwortete Sita, »und sammelt im Schlafe Kraft und Schönheit für sein Leben. Es war an der Zeit, dass wir auf ihn zu sprechen kamen, denn seine Zukunft muss uns wichtiger sein als die Frage, wie wir uns mit Ehre aus dieser Wirrnis ziehen. Beides aber hängt nahe zusammen, und wir sorgen für seine Ehre, indem wir für unsere sorgen. Bliebe ich, wie ich wohl möchte, allein bei ihm zurück, wenn ihr ins Allwesen zurückkehrt, so würde er als elendes Witwenkind durchs Leben irren, von Ehre und Freude verlassen. Nur wenn ich dem Beispiel der edlen Satis folge, die sich dem Leib des toten Gatten gesellten und mit ihm ins Feuer des Scheiterhaufens eingingen, so dass man ihrem Andenken Steinplatten und Obelisken setzte auf den Verbrennungsplätzen, nur wenn ich ihn mit euch verlasse, wird sein Leben ehrenvoll sein und die Gunst der Menschen wird ihm entgegenkommen. Darum fordere ich des Sumantra-Tochter, dass Nanda die Feuerhütte für Dreie rüste. Wie ich das Lager des Lebens mit euch beiden geteilt, so soll auch das Glutbett des Todes uns drei vereinen. Denn auch auf jenem schon waren wir eigentlich immer zu dritt. Nie, sagte Shridaman, habe ich etwas anderes von dir erwartet, sondern von vornherein den Stolz und Hochsinn in Rechnung gestellt, die dir neben der Fleischesschwäche innewohnen. Im Namen unseres Sohnes danke ich dir für dein Vorhaben. Um aber Ehre und Menschenstolz aus den Wirrnissen, in die uns das Fleisch gebracht, wahrhaft wiederherzustellen, müssen wir sehr auf die Form der Wiederherstellung achten. Und in dieser Beziehung weichen meine Gedanken und Entwürfe, wie ich sie auf der Reise entwickelt, von den euren ab. Mit dem toten Gemahl äschert die stolze Witwe sich ein. Du aber bist keine Witwe, solange auch nur einer von uns beiden am Leben ist. Und es ist sehr die Frage, ob du zur Witwe würdest, indem du mit uns Lebenden einsäßest in die Gluthütte und mit uns stürbest. Darum, um dich zur Witwe zu machen, müssen Nanda und ich uns töten. Womit ich meine, wir müssen einander töten. Denn uns und einander ist beides der richtigen Rede gemäß in unserem Falle und ist ein und dasselbe. Wie Hirsche um die Hirschkuh müssen wir kämpfen mit zwei Schwertern, für die gesorgt ist, denn sie hängen meinem Jackochsen am Gurt. Aber nicht damit einer siege und überlebe und die schönhüftige Sita davontrage, dürfen wir es tun. Damit wäre nichts gebessert, denn immer wäre der Tote der Freund, nachdem sie sich in Sehnsucht verzehren würde, so dass sie erblasste in den Armen des Gatten. Nein, sondern beide müssen wir fallen, ins Herz getroffen, einer vom Schwert des anderen. Denn nur das Schwert ist des anderen, nicht aber das Herz. So wird es besser sein, als wenn jeder das Schwert gegen die eigene, gegenwärtige Sonderung kehrte. Denn mir scheint, unsere Häupter haben kein Recht zum Todesbeschluss über den einem jeden anhängenden Leib, wie auch wohl unsere Leiber kein Recht hatten zur Wonne und Ehelust unter fremden Häuptern. Zwar wird es ein schwerer Kampf sein, insofern eines jeden Haupt und Leib davor auf der Hut werden sein müssen, nicht für sich selbst und um Sitas Alleinbesitz zu kämpfen, sondern auf das Doppelte bedacht, den tödlichen Streich zu führen und zu empfangen. Aber schwerer als sich den Kopf abzuschlagen, was wir doch beide geleistet und über uns gewonnen haben, wird die doppelseitige Selbsttötung auch nicht sein. »Her mit den Schwertern«, rief Nanda, »ich bin bereit zu diesem Kampf, denn es ist die rechte Art für uns Rivalen, diese Sache auszutragen. Es ist gerecht, denn bei der Aneignung unserer Leiber durch unsere Häupter sind unser beider Arme ziemlich gleich stark geworden, die meinen zarter an dir, die deinen stärker an mir. Mit Freuden werde ich dir mein Herz bieten, weil ich dich mit Sita betrog. Das deine aber werde ich durchstoßen, damit sie nicht in deinen Armen erblasse um meinetwillen, sondern als Doppelwitwe sich uns im Feuer geselle.« Da auch Sita sich einverstanden erklärte mit dieser Ordnung der Dinge, durch die, wie sie sagte, ihr Kriegerblut sich angesprochen fühle, weshalb sie sich denn auch nicht vom Kampfe beiseite drücken, sondern ihm, ohne mit der Wimper zu zucken, beiwohnen wolle, so trug denn sogleich dies Todestreffen sich zu vor der Hütte, in der Andaka schlief, auf dem blumigen Anger zwischen dem Kuhfluss und dem rotblühenden Waldstrich, und beide Jünglinge sanken in die Blumen, ein jeder getroffen in des anderen Herz. Ihr Leichenbegängnis aber gestaltete sich, weil das heilige Ereignis einer Witwenverbrennung damit verbunden war, zu einem großen Fest, und Tausende strömten zusammen auf dem Verbrennungsplatz, um zu beobachten, wie der kleine Samadhi, genannt Andaka, als nächster männlicher Anverwandter, sein kurzes Gesicht nahe hinhaltend die Fackel legte an den aus Mango und wohlriechenden Sandelklötzen errichteten Scheiterhaufen, dessen Fugenfüllung aus trockenem Stroh man reichlich mit zerlassener Butter begossen hatte, damit er rasch und gewaltig Feuer fange, und in welchem Sita von Buckelstierheim zwischen dem Gatten und dem Freunde ihr Unterkommen gefunden hatte. Das Scheiterhaus loderte himmelhoch, wie man es selten gesehen, und sollte die schöne Sita eine Weile geschrien haben, weil Feuer, wenn man nicht tot ist, entsetzlich weh tut, so wurde ihre Stimme vom Gellen der Muschelhörner und rasselndem Trommellärm übertönt, so dass es so gut war, als hätte sie nicht geschrien. Die Geschichte aber will wissen, und wir wollen ihr glauben, dass die Glut ihr kühl gewesen sei in der Freude, mit den Geliebten vereinigt zu sein. Sie bekam einen Obelisken an Ort und Stelle zum Gedenken ihres Opfers, und was von den Gebeinen der drei nicht völlig verbrannt war, wurde gesammelt, mit Milch und Honig begossen und in einem Tunkrug geborgen, den man in die heilige Ganga versenkte. Ihrem Früchtchen aber, Samadhi, der bald nur noch Andaka hieß, ging es vortrefflich auf Erden. Berühmt durch das Brandfest, als Sohn einer Denksteinwitwe, genoss er das Wohlwollen aller, das durch seine wachsende Schönheit bis zur Zärtlichkeit verstärkt wurde. Mit 12 Jahren bereits glich seine Verkörperung einem Gandharven nach Anmut und lichter Kraft, und auf seiner Brust begann die Locke Glückskalb sich abzuzeichnen. Sein Blindlingstum, indessen weit entfernt ihm zum Nachteil zu gereichen, behütete ihn davor, allzu sehr im Körper zu leben und hielt seinen Kopf zum Geistigen an. Den 7-Jährigen nahm ein Veda-kundiger Brahmane in seine Hut, bei dem er die richtig gebildete Rede, Grammatik, Astronomie und Denkkunst studierte, und nicht älter als 20 war er schon Vorleser des Königs von Benares. Auf einer herrlichen Palastterrasse saß er, in feinen Kleidern, unter einem weißseidenen Sonnenschirm, und las dem Fürsten mit einnehmender Stimme aus heiligen und profanen Schriften vor, wobei er das Buch sehr dicht vor seine schimmernden Augen hielt.
Das also das Ende aus Die vertauschten Köpfe von Thomas Mann. Diese letzte Folge ab sofort 7 Tage lang für Sie zum Nachhören auf unserer Homepage ndr.de/kultur und in unserer App.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Inken Henkel. Israel will den Kampf gegen die Terrororganisation Hamas ausweiten und Gaza-Stadt vollständig einnehmen. Das israelische Sicherheitskabinett hat entsprechende Pläne von Ministerpräsident Netanyahu genehmigt. Aus Tel Aviv Philipp Kunschner.
5 Prinzipien für ein Ende des Kriegs im Gazastreifen seien demnach beschlossen worden. Dazu gehören unter anderem die militärische Kontrolle und die komplette Entwaffnung der islamistischen Hamas sowie die Entmilitarisierung des Gazastreifens. Langfristig soll dort eine Zivilregierung aufgebaut werden. Noch am Abend sind tausende Menschen in Tel Aviv und Jerusalem auf die Straße gegangen, um für ein Ende des Krieges und die Rückholung der Geiseln zu demonstrieren. Auch der israelische Generalstabschef Eyal Samid soll sich laut Medienberichten gegen eine vollständige Besetzung des Gazastreifens ausgesprochen haben. Noch in der Nacht hat außerdem die Terrororganisation Hamas Netanyahu vorgeworfen, mit seinen Plänen die Geiseln zu opfern. Aktuellen Schätzungen zufolge könnte